Ja, kommen wir zurück also zu den Problemen der Soziologie, zu diesem Sammelreferat von Benjamin, das in der Benjamin-Literatur nicht so viel eigentlich behandelt worden ist. Und eigentlich ein Fehler, dass man es so wenig behandelt hat. Denn immerhin ist dieser Aufsatz ja in der Zeitschrift für Sozialforschung erschienen und für Benjamin war er durchaus wichtig. Ich meine, man muss daran denken, welche anderen Aufsätze Benjamin in der Zeitschrift für Sozialforschung veröffentlicht hat. Natürlich der berühmteste Aufsatz, das Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit. Aber auch später hat er über einige Motive bei Baudelaire auch einen fundamentalen Aufsatz veröffentlicht. Das heißt, die Aufsätze, die Benjamin in der Zeitschrift für Sozialforschung veröffentlicht hat, sind eigentlich immer ganz wesentliche Aufsätze gewesen. Also auch zum Beispiel über Fuchs, den Sammler, Eduard Fuchs, der Sammler, über also die Kulturgeschichte, eine andere Art von Kulturgeschichte. Das waren eigentlich immer wissenschaftlich fundamentale Aufsätze von Benjamin. Also hier dieser Aufsatz für Sprachphilosophie, der andere für Kunstphilosophie, der andere für Kulturwissenschaft oder Kulturphilosophie, also Fuchs. Und eben der Baudelaire-Aufsatz sollte ja eigentlich ein Teil des Passagen Werks sein. Also über einige Motive von Baudelaire ist eigentlich Teil des großen Passagenwerks gewesen. Also immer in der Zeitschrift für Sozialforschung sind es wichtige Aufsätze gewesen. Wenn man jetzt diese Aufsätze ein bisschen so vergleicht, dann sieht man sofort, Baudelaire ist sehr, sehr oft behandelt worden natürlich. Kunstwerkaufsatz ist ganz viel behandelt worden. Weniger schon Eduard Fuchs. Dieser Aufsatz ist nicht so häufig, also von den Benjamin-Interpreten behandelt worden. Und auch eben Probleme der Sprachsoziologie ist auch nicht so viel behandelt worden. Ziemlich unbekannt eigentlich. Ne? Das liegt natürlich auch daran, weil Scholem und Adorno, muss man sagen, diesen Aufsatz nicht gemocht haben. Ne? Beide. Sowohl Scholem als auch Adorno, und die beiden waren ja nun die Herausgeber der Schriften von Benjamin, nicht? Und auch die wichtigsten ja, Fürsprecher der Rezeption von Benjamin nach 1945, also besonders in den 60er Jahren. Also beide haben diesen Aufsatz nicht gemocht und von daher wohl ist dieser Aufsatz auch ein bisschen zurückgetreten. Sie haben stattdessen sehr viel mehr und die Germanistik ist da völlig mit Adorno und Scholem einig gegangen. Sie haben stattdessen viel mehr die frühe Sprachphilosophie von Benjamin geschätzt. Und eigentlich oft so dargestellt, als ob es die einzige wäre. Als ob sie völlig unrevidiert und also unverändert geblieben wäre. Nicht? Ich meine, jetzt gibt es wird es eine neue Ausgabe von Benjamin geben und es ist doch zu erwarten, dass manche Dinge ein bisschen zurechtgestellt werden, nicht verändert werden. Also Sprachmagie unter diesem Titel ist ja die frühe Sprachphilosophie also prominent geworden. Natürlich auch vor allem auch deshalb, weil sie mit der Genesis, also mit der Bibel argumentierte, weil sie auch mit der ja, Literatur argumentierte, nicht? Also vor allem in der Fortführung dann. Obwohl das ja auch, wie wir gesehen haben, schon eine Veränderung darstellt, Aufgabe des Übersetzers, als Übersetzungstheorie, das war für die Literaturwissenschaft natürlich sehr interessant. Ne? Dagegen, diese Arbeiten dann in den 30er Jahren sind nicht so leicht anschließbar, weder an die Germanistik noch an die Diskussion über das Judentum, noch auch über die, naja, wie das Menninghaus gemacht hat, über die Tradition der deutschen, spezifisch deutschen Sprachphilosophie, also von Leibniz, Humboldt, Hamann, Herder, also über die romantische Sprachphilosophie in Deutschland. Dabei wäre eigentlich furchtbar spannend, Benjamin mit Cassirer zu vergleichen zum Beispiel. Philosophie der symbolischen Formen, was hier in diesem Aufsatz ja getan wird. Benjamin mit Husserl zu vergleichen, was hier auch gemacht wird. Husserl und Bühler, Karl Bühler, nicht? Der, ein Schüler von Husserl, mit seiner wirklich ganz wichtigen Sprachtheorie. Nicht? Und natürlich, Benjamin hat damals auch schon de Saussure erwähnt. Das heißt, die Schule von Emil Durkheim, also die sehr systematische, also Sprachwissenschaft. Also in diesem Aufsatz gibt es eigentlich ein ganzes Panorama der sprachwissenschaftlichen Positionen, die dann den Linguistik-Turn ausgemacht haben. Ne? Linguistik-Turn. Carnap kommt vor, also natürlich der Wiener Kreis kommt vor, eigentlich alles kommt vor, auch die sowjetische Sprachpsychologie, Vygotsky, Marr, nicht? Alles, was eigentlich im 20. Jahrhundert dann eine wichtige Rolle gespielt hat. Nicht? Und es ist eigentlich sehr erstaunlich, dass also die Benjamin-Interpreten in dieser Hinsicht eigentlich gar nicht bisher aktiv geworden sind. Nicht? Weil es gibt eine wunderbare Möglichkeit schon hier eigentlich die Position von Benjamin innerhalb der Sprachphilosophie, Sprachtheorie des 20. Jahrhunderts zu positionieren. Und die Frage der Sprachmagie, und das ist ja das Besondere hier an diesem Aufsatz, wird ja selber gleichsam von Benjamin revidiert. Nämlich in der Weise, als das Problem der Sprachmagie jetzt in einen sehr viel weiteren Zusammenhang gestellt wird. Es ist kein sozusagen Problem, das jetzt nur metaphysisch wäre oder sprachtheologisch. Nein, ganz konkret ist es ein soziologisches und ein ethnologisches Problem, nämlich an der Frage der Primitiven. Nicht? Erstens, und an der Frage der Psychose, psychoanalytisch gesprochen. Nicht? Also Psychose, Primitive und drittens die Frage des Mythos. Natürlich. Also da haben wir drei Ebenen, auf denen die Magie der Sprache verortet werden kann. Und die gar nicht, also metaphysisch, gefasst werden können. Sondern, also im Sinne durchaus, also der Wissenschaft, der neuen Wissenschaften, die sich im Laufe des 19. Jahrhunderts gebildet haben, Soziologie, Psychologie, Ethnologie. Das sind eigentlich, ja, Archäologie müsste man natürlich noch hinzunehmen. Nicht? Das sind eigentlich die gewisse Sachwissenschaften gleichsam, ne? Die entstanden sind man kann sagen, im 18., 19. Jahrhundert in Europa. Man müsste noch hinzunehmen, natürlich, also die Philologie, nicht? Die Philologie als romantische Gründung. Nicht? Also diese Wissenschaften werden alle bezogen auf das Problem der Sprachmagie. Und das ist natürlich jetzt spannend, wie das gemacht wird. Die eigentliche Frage ist ja, das haben wir letzte Woche schon gesehen, ist ja noch ganz, fast schon hätte ich gesagt, germanistisch oder geisteswissenschaftlich, nämlich diejenige, ja, wo kommt eigentlich die Sprache her? Das heißt, die Frage nach dem Ursprung der Sprache. Da, diese Frage ist ja die Verbindung auch zu Benjamins früheren Schriften natürlich über die Sprache. Wir haben dann gesehen, dass also insbesondere Levi Brühl eine wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang, nämlich weil er derjenige gewesen ist, der vielleicht am deutlichsten um diese Zeit, also das heißt Anfang des 20. Jahrhunderts, Vergleiche und also Untersuchungen angestellt hat zwischen der Geisteshaltung der Primitiven und der, ja, wie soll man sagen, zivilisierten oder historischen Geisteshaltung, wie sie eben um 1900 in der, ja, in den, sagen wir mal, mit Wissenschaft eben umgehenden Ländern üblich gewesen war. Nicht? Also der moderne Mensch und gleichsam der Urmensch. Nicht? Also der, wobei natürlich Urmensch ist dann ein bisschen schwierig zu sagen, aber ja, man hat diesen Ausdruck, die Primitiven, nicht? Damals gebraucht. Nicht? Primitive waren sowohl die alle Vorfahren gleichsam, als auch natürlich die Völker, die keine Schrift hatten, keine, ja, so, keine schriftlichen Überlieferungen. Das war die Unterscheidung eigentlich. Ne? Also, wo es keine schriftlichen Überlieferungen gibt, das ist sozusagen primitiv. Das war so die Unterscheidung. Ne? Und dann hat man natürlich die Sprache untersucht. Diese sozusagen nicht schriftlich irgendwie fixierten Sprachen. Ne? Sondern, ja, die Ethnologen sind nach Neuguinea gegangen, nicht? Also, und haben da 2 Jahre gelebt, zum Beispiel. Ne? Und dabei die Sprache versucht zu lernen. Ne? Und nicht nur die Sprache, sondern einfach, wie leben diese Leute? Alles mitzumachen. Also Opfern und so weiter, diese ganzen Dinge eben mitzumachen. Und das ist ja die Tradition dann der Ethnologie, ja, bis dann Levi-Strauss und ja, bis heute funktioniert das ja noch. Obwohl es natürlich immer weniger, also es gibt immer weniger Leute eben zu untersuchen. Die Ethnologie stirbt aus, weil es eben keine Leute mehr gibt, die nicht schreiben. Oder nicht mit Schrift schon in Berührung gekommen sind. Also, wenn man jetzt nach Neuguinea geht, ne, also man findet im Urwald Coca-Cola zum Beispiel. Ne, oder man findet Levi's Jeans, oder man findet Zeitung plötzlich. Das heißt, selbst wenn sie nicht schreiben und lesen können, ne, sind sie schon mit Schrift und so weiter und in Berührung gekommen. Und damit also schon gleichsam, naja, wie bei Bakterien, nicht? Also, die Bakterien stecken an, ne, wenn sie einmal da sind. Ne? Das heißt, es gibt eigentlich für die Ethnologie jetzt nichts mehr oder nicht mehr viel zu untersuchen. Ne? Weil durch die Ausbreitung von Telekommunikation und so weiter überall, die Globalisierung schreitet voran, nicht? Das heißt, es gibt eigentlich, das war eben der Vorteil der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Da gab es noch solche, also in Amazonas, in Brasilien, in Neuguinea, also gab es noch solche Stämme, die gelebt haben, wie vor Tausenden von Jahren. Aber mittlerweile sind sie alle schon kontaminiert, könnte man sagen. Deshalb natürlich war das damals so faszinierend, weil man gesehen hat, ah ja, das ist sozusagen die Gegenwart des Vergangenen. Ne? Also in Neuguinea, so war es ja wahrscheinlich überall auf der Erde früher. Ne? Also so haben die Menschen während der Steinzeit und davor und so weiter gelebt. Und so hat man also diese Frage nach dem Ursprung der Sprache gleichsam jetzt studieren können. Ne? Also empirisch gleichsam studieren können. Ne? Und das war natürlich die Faszination der Ethnologie um diese Zeit. Ne? Und zum Beispiel der, also Surrealismus ist ja auch eine Art von Ethnologie, also sozusagen rückwärtsgewandt. Also es gibt einen ganz berühmten Text, Le Paysan de Paris von Aragon, der Bauer von Paris auf Deutsch übersetzt. Ja, er tut so, als wäre er in Paris ein Primitiver. Ne? Also die Umkehrung. Ich bin jetzt in Paris ein Primitiver und ich schaue meine eigene Kultur so an, ja, als wäre ich vom Mond oder von Neuguinea oder von irgendwoher gekommen. Nichts ist selbstverständlich. Ich habe alles Selbstverständlichkeit verloren. Was machen diese Leute? Zum Beispiel ein Gottesdienst, das ist ja komisch, was die alles so machen, ne? Das ist genauso wie irgendwie eine Voodoo-Veranstaltung. Und so weiter. Ne? Also so, in diesem Hinsicht, ne? Also reflexiv werden, praktisch der Ethnologie. Bataille, Leris in Frankreich vor allem, nicht? Caillois, sehr alles, also Ethnologen, die Bataille hat ja Benjamin gekannt und Benjamin hat ja in dieser Zeit im Collège de Sociologie in Paris Leris, Caillois, Bataille immer getroffen. Ne? Er war sehr eng mit denen zusammen. In dieser Zeit, also während seines Pariser Exils. Und ich meine, Bataille hat ja auch den Nachlass von Benjamin in Paris versteckt, in der Bibliothèque Nationale. Also von daher ist der Zusammenhang sehr auch biografisch sehr deutlich von Benjamin, ne, auf diese ethnologischen Überlegungen, die dann ja in den 30er Jahren für ihn ganz, ganz wichtig geworden sind. Und das Passagenwerk ist ja auch so etwas Ähnliches wie eine gleichsam historische Ethnologie. Also wie ist die Moderne eigentlich entstanden? Das ist die Fragestellung des Passagenwerks. Ne? Was ist da eigentlich die Moderne? Wenn man die Moderne eben nicht als gegeben einfach anschaut, sondern ja praktisch sie mit den Augen eines Primitiven gleichsam anschaut. Was ist das eigentlich, wie eine Großstadt funktioniert? Was ist das eigentlich für ein Leben? Und so weiter und so fort. Und das hat dann Benjamin ja versucht, durch diese Archivarbeit herauszubekommen. Im 19. Jahrhundert. Was wurde im 19. Jahrhundert über eigentlich alles so geschrieben, über diese Neuerungen und diese ganzen Sachen? Ne? Weltausstellungen und so weiter und so fort. Also, dieser Vergleich ne, zwischen primitiv und, sagen wir, modern, ne? Ja, primitiv und modern. Und ich meine, von daher kommt ja auch die Rede von Benjamin, dass die Moderne die Urgeschichte zitiert. Und überhaupt die Idee der Urgeschichte. Eine Urgeschichte des 19. Jahrhunderts. Das war das Thema eigentlich. Das ist sozusagen die Moderne anzuschauen, als wäre es eine ganz fremde Kultur. Nicht? Gleichsam diese, und darin festzustellen, das ist natürlich dann die Quintessenz bei Benjamin, ja, dass eben auch die Moderne dem Mythos nicht entraten ist. Ne? Dass es sozusagen genau wie in einer primitiven Gesellschaft auch in der Moderne die Fortdauer von mythischen Verhältnissen, Strukturen und so weiter gibt. Deshalb wendet er sich ja auch gegen Lévi-Brühl, Nicht? Und er zitiert ja dann insbesondere diesen Le Roi auf den nächsten Seiten, ne, sehr viel, der Lévi-Brühl also auch kritisiert hat. Und zwar vor allem darin kritisiert hat, dass man einfach nicht zwischen einer höheren und einer primitiven Mentalität so unterscheiden kann. Nicht? Und dass dieser Vergleich, wenn er entkontextualisiert ist, enthistorisiert ist, nicht? Dass er dann eigentlich ziemlich sinnlos ist. Nicht? Dass man dann eigentlich nur ja praktisch Differenzen und eine Art von Selbstbestätigung findet. Also zwischen höherer und primitiver Mentalität. Differenzierter als Lévi-Brühl ist schon die Sprachphilosophie von Cassirer. Also Cassirer, dieses ja, dicke Werk, drei dicke Bände, Philosophie der symbolischen Formen. Also früher war das noch Standardwerk in der Philosophie, im Philosophiestudium zum Beispiel. Ne? Also in den 60er Jahren hat man das noch eigentlich überall gelesen. Cassirer nun versucht, das ein bisschen zu differenzieren. Er spricht also von verschiedenen symbolischen Formen. Ne? Also symbolische Form, das ist so eine Art des Verstehens, aber nicht nur Verstehen, sondern auch des Formens, praktisch, nicht? Und da gibt es für Cassirer so Mythos, Sprache, Logik. Also sozusagen drei verschiedene, grob gesprochen, drei verschiedene, also symbolische Formebenen, wobei also mythische, die mythischen Formen, die mythischen Begriffe eben diejenigen sind, die man gewöhnlich auch mit Magie bezeichnet. Die Sprache nun ist etwas dazwischen. Also für Cassirer, das ist sehr interessant. Die Sprache gehört einerseits zu dieser mythisch-magischen Begrifflichkeit oder Form, andererseits aber auch zur logischen Form, ne? Also begrifflichen Form. Natürlich, logische Form ist hauptsächlich Wissenschaft, ne? So denkt er. Aber die Sprache ist zum Beispiel, ja, die Sprache hat Metaphern, die Sprache hat Begriffe. Ne? Durch die Metaphern hängt die Sprache mit dem Mythischen zusammen, mit dem Magischen. Ne? Mit den Begriffen allerdings eben mit der Mathematik. Das heißt, die Mathematik gilt als die reinste Form natürlich der Logik. Nicht? Das ist seit Kant so. Und Cassirer ist ja, gewöhnlich wird er bezeichnet als Neokantianer. Nicht? Also der Marburger Neokantianismus. Cohen, Natorp, Cassirer hauptsächlich, nicht? Die Marburger. Daraus ist ja auch dann Heidegger als Gegenposition und Husserl auch als Gegenposition aufgetreten. Also sozusagen Magie, Sprache, Logik oder Mythos, Sprache, Logik. Nun, die andere Frage war noch, wo gehört die Kunst hin? Ne? Bei Cassirer. Ja, die Kunst ist für Cassirer eigentlich die formale Fortführung des Mythos. Nee. Kunst. Freilich, in der Literatur zum Beispiel, nicht? Zumal im Essay oder auch im Roman, nicht? hat die Kunst auch Teil natürlich an der Sprache und sogar bis hin zur Logik. Ne? Also insofern, die Kunst kann man, wenn sie wesentlich zwar mythisch ist, nicht aber ganz in diese Ebene einsperren. Ne? Insbesondere nicht die moderne Kunst, die reflektiert. Also dieses Modell von Cassirer ist natürlich sehr viel komplizierter und sehr viel ja, erweiterter. Es ist insofern aber eine, ja, man könnte sagen, für die Sprachwissenschaft nicht so interessante Sache. Weil, wie ich gesagt habe, Cassirer setzt die Sprache in die Mitte. Ne? Das heißt, die Sprache hat zur Logik wie auch zum Mythos, zur Magie Beziehungen. Das macht sie in der kassiererischen Beschreibung eigentlich, ja, Sprache ist alles. Das ist so das dann. Ne? Also Sprache ist ja eigentlich alles. Sprache ist das eigentlich Universalmedium. Weil ohne Sprache gibt es keine Wissenschaft. Ohne Sprache gibt es aber auch keine Kunst. Ohne Sprache gibt es, ja, das heißt, die Sprache wird bei Cassirer merkwürdig ungreifbar. Ne? Das ist aber auch insbesondere bei den Kantianern so. Das war schon bei Kant selber so. Bei Kant fehlte auch eine Sprachtheorie, wie wir ja wissen. Ne? Das hat Hamann kritisiert an Kant. Kant, Vernunft ist sozusagen Sprache für Kant, so, aber das definiert er nicht genau. Ne? Das heißt, er hat nicht eigentlich gefasst, dass die Sprache eben auch eine äußere Seite hat. Und nicht nur diese Identifikation von Vernunft und Sprache, wie sie im Idealismus üblich ist. Deshalb also ist vor allem dann die Kritik von Le Roy an Lévi-Brühl das, was Benjamin also besonders jetzt interessiert zunächst. Worum geht es da? Naja, die Frage der Widerspruch, der dabei auftritt, ist nämlich in der linguistischen Beschreibung derjenige. Einmal gilt die Sprache der Primitiven als dürftig. Ja? Die ist eine dürftige Sprache, eine arme Sprache. Ne? Das ist so die eine Seite. Also es gibt nicht so viele Worte, zum Beispiel. Auf der anderen Seite aber wird vom Reichtum gesprochen, dieser Sprache. Also, was nun? Ist die Sprache dürftig oder ist die Sprache reich? Das ist sozusagen ein ja, spannender Punkt. Denn einmal legt man also die Dürftigkeit als Kriterium des Primitiven aus, zum anderen aber diese auffallende Konkretion der Sprache. Das heißt, das ist der Reichtum, der nun auch wieder als primitiv angesehen wird. Wie kann man das auflösen? Jetzt gibt es natürlich einige Beispiele. Ne? Das ist natürlich sehr spannend in den Indianersprachen. Zum Beispiel Lappland da oben, Finnland, Russland, Skandinavien. Also das sind eigentlich Eskimos, ne? Wie sie in ganz Nordamerika, Sibirien bis rüber Alaska, also eigentlich überall gibt es Ainu zum Beispiel, in Japan auch. Ne? Also diese Eskimo-Völker. Und diese haben, also die haben keine Schrift. Ja, gut, könnte man sagen, primitiv. Ne? Gut, also, aber Sie haben auch einen relativ armen Wortschatz, also Sie haben keine Begriffe für Wissenschaft oder und so weiter, natürlich, ist klar, woher auch. Aber Sie haben 20 Wörter für Eis, 20 verschiedene Wörter, 11 für Kälte, 41 für verschiedene Arten von Schnee. Also wir sagen, das ist Schnee. Ja, wie Schnee? Welcher Schnee? Ja, man sagt dann Pappschnee oder, also wenn man zum Skifahren geht, ist ja jetzt bald wieder so, dann sagt man, oh, wie ist es denn in Naiba? Wie ist der Schnee sozusagen? Dann sagt man, ja, der Schnee ist ein bisschen nass, zu nass. Ach, ist er hart? Nein, er ist ein bisschen eisig. Aber man hat keine große Möglichkeit, ne, zu unterscheiden. Ein Eskimo kann ganz genau sagen, so ein Schnee, so ein Schnee, so ein Schnee, so ein Schnee, weil er ganz unterschiedliche Vorstellungen, Begriffe, Wörter für Schnee hat. Und das ist natürlich, was man als Reichtum auch bezeichnet hat. Also 26 Verben für die verschiedenen Arten von Frost- und Tauwetter. Ganz erstaunlich. Und nun, also natürlich, dieser Reichtum ist nicht das Ergebnis einer besonderen Absicht, sondern der vitalen Notwendigkeit, einen Wortschatz zu schaffen, der den Erfordernissen einer arktischen Zivilisation entspricht, steht hier. Ja, also man muss eben den Schnee unterscheiden können, sonst stirbt man. Also, sonst weiß man nicht. Das Eis bricht und pst, weg. Verstehen Sie? Das ist die entscheidende Notwendigkeit. Die Eskimos sind übers Wasser gezogen. Ne? Also mussten sie wissen, wann bricht das Eis. Ne? Das war lebensnotwendig, zu wissen. Ne? Um zu überleben in dieser Gegend, natürlich. Und das ist natürlich jetzt ein Weg, ein anderer Weg des Sprachverstehens. Das heißt, die Sprache wird vor allem in Bezug auf die Umgebung gesehen. Das heißt, was ist der Sinn der Sprache? Ja, die Sprache ist ein Mittel, das eine Gemeinschaft überleben kann. Vor allem. Also deshalb ist es sinnlos, wenn man einfach zwei Sprachen sozusagen vergleicht, sagt Benjamin, ohne zu bedenken, also die Umgebung, in der die Sprache überhaupt, also gesprochen, also praktiziert wurde. Nicht? Nur dann kann man eigentlich den Vergleich machen. Nicht? Es hat keinen Sinn, sozusagen eine primitive Sprache so zu beschreiben, um sie dann zu vergleichen gegenüber einer ja, elaborierten Zivilisationssprache, die seit 2000 Jahren oder noch länger eben Schriftkultur hat. Das ist natürlich ein Unterschied. Und natürlich kommt man dahin zu sagen, ja, die Schriftkultur ist ja auch nicht zufällig in die Welt gekommen. Sondern Schriftkultur entsteht nur dort, das kann man auch sehen, wo es Gemeinschaftsbildung gab, und zwar größere Gemeinschaftsbildung. Und das gab es nur anfänglich im Niltal, ne, wo die ersten Städte praktisch entstanden sind. Niltal, Bagdad, also diese Gegend der Sumerer, heute Bagdad, Euphrat-Tigris, Indus und ja in China, nicht? Also Yangtze-Kiang zum Beispiel, nicht? Also in diesen Flusstälern. Da haben sich die Menschen niedergelassen und sie haben zum ersten Mal eng zusammen gewohnt. Das heißt, sie waren sesshaft und haben eng zusammen gewohnt. Und da haben sie natürlich sehr viel mehr gleichsam Sprache also entwickeln müssen. Und daraus auch zum Beispiel ist auch Schrift da entwickelt worden. Nicht? Aber für Nomaden war die Schrift ziemlich sinnlos. Nicht? Es gab nichts, es gab keine Notwendigkeit. Für Eskimos auch sinnlos. Ne? Und so weiter. Also die Entstehung folgt bestimmten Notwendigkeiten des Lebens und des Überlebens gleichsam. Und das gilt es auch zu beachten. Nämlich, Le Roi wird nicht müde, heißt es ganz unten auf Seite 458. Le Roi wird nicht müde, das Bedenkliche eines Vergleichs von bloßen Sitten, Vorstellungsweisen, Riten mit den entsprechenden zivilisierter Völker ins Licht zu rücken. Er drängt darauf, die ganz besonderen Verhältnisse der Wirtschaftsform, der Umwelt, der Sozialverfassung zu untersuchen, in deren Rahmen manches, was auf den ersten Blick im Gegensatz zu einem rationalen Verhalten zu stehen scheint, als zweckentsprechend sich zu erkennen gibt. Nee. Also und dann natürlich gab es die zweite große Frage in der Diskussion. Was ist rationales Verhalten? Nee. Was ist rationales Verhalten? Also rationales Verhalten ist nicht nur, was der moderne Mensch als rational versteht, ne? Sondern rationales Verhalten zum Beispiel für einen Eskimo sieht ganz anders aus. Nicht? Also das rationale Verhalten ist eben nur zu bestimmen im Verhältnis zur Umgebung. Ne? Also rational wozu? Also wenn ich zum Beispiel U-Bahn fahre, dann ist es unsinnig, sich viel zu bewegen und so weiter. Also es gibt ganz bestimmte Verhaltensweisen, die dann als rational geprägt werden. Nicht? Oder zu sitzen, den ganzen Tag zu sitzen. Das ist eigentlich dumm für den Körper. Aber natürlich ist es auch rational und so weiter. Nicht? Aber die früheren Menschen, für den früheren Menschen als Jäger und Sammler war das Gehen das Wichtigste. Nicht? Also suchen, jagen und so weiter. Das waren rationale eben Verhaltensweisen. Für uns heute natürlich unsinnig. Weil wir ja nicht mehr in den Wald gehen, um uns etwas zu essen zu jagen, etwa. Nein, wir machen Schlange im Supermarkt, zum Beispiel, und solche Dinge. Also die Frage, was ist rational, das ist eigentlich eine ziemlich schwierige Frage letztlich. Weil rational bedeutet immer ein ganzes Umfeld, ne? Also innerhalb eines bestimmten Umfelds, einer bestimmten Situation, nicht da erst fragt sich, was ist rational? Nicht? Was ist eigentlich jetzt rationales Verhalten? Nicht? Insofern also, und das ist natürlich jetzt der Punkt, kann man auch den Primitiven nicht Rationalität absprechen. Sondern sie haben eine eigene Form vielleicht von Rationalität. Und es geht noch weiter. Also wenn gegen Levi Brühl zum Beispiel über die besondere Sprache gesagt wird, die Kaffernfrauen sprechen, also das sind Kaffern, in Afrika, Südafrika, gibt es solche Kaffern, das ist ein also Stamm, nicht? Von Schwarzen, nee, also in Südafrika. Und die eine besondere Sprache sprechen, wenn sie unter sich sind. Und in diesem Punkt, ja, wird also die Frage dann gestellt von einem gewissen Charles Bailly, der übrigens de Saussure Mitarbeiter gewesen ist, also Er hat gesagt, ist es so sicher, dass dieser Fall anders liegt als der eines französischen Gerichtsvollziehers, der, wenn er zu Hause ist, so spricht, wie alle anderen Leute sprechen, wenn er aber ein Protokoll aufsetzt, ein Kauderwelsch schreibt, das viele seiner Mitbürger nicht verstehen. Das heißt, also es gibt eben keine einheitliche Sprache, sondern also ein Gerichtsvollzieher, wenn er im Dienst ist, ne, muss er eine juristische Sprache eben also gebrauchen. Wenn er mit seiner Frau zu Hause spricht, spricht er ganz anders. Natürlich. Also, wenn ich in die Uni gehe, muss ich in einer bestimmten Weise sprechen. Ne, wenn ich mit meiner Tochter spreche, spreche ich ganz anders. Natürlich. Jeder macht das. Ne? Also, es gibt keine Sprache, sozusagen als ein, ja, so ein Einheitsding. Ne? Sondern die Sprache ist sehr vielfältig. Ne? Und ein Mensch kann sehr viele Sprachen sprechen. Also ich meine jetzt nicht Deutsch, Französisch, Japanisch, Englisch so, sondern auch innerhalb einer Sprache Dialekt sprechen. Wenn ich in der Schweiz bin, spreche ich ein anderes Deutsch, als wenn ich in Deutschland bin. Ja, wenn ich in Bayern bin, dann rede ich auch anders. Also, verstehen Sie, also es gibt ganz viele sprachliche, also Dialekte zum Beispiel, ne, und so weiter. Ne. Zum Beispiel in Europa ist das ganz auffällig. Ich meine, in der Europäischen Union, es gibt keine Grenzen mehr, aber es gibt, weiß nicht, 20 Sprachen mindestens, die als sogar Nationalsprachen gelten. Nicht? Also innerhalb von kleinem Gebiet ganz unterschiedliche Sprachen. Aber das ist ja nicht sozusagen das Wesentliche, sondern sogar innerhalb einer Sprache, ne, oder gibt es ganz unterschiedliche Sprachen. Wissenschaftssprache, Fachsprache, Alltagssprache, Jargons und so weiter und so fort und so fort und so fort. Ne. Das bedeutet eben, dass sich die Sprache immer nach der Situation richtet. Ne? Natürlich, durch die Schriftsprache hat man eine gewisse Abstraktion erreicht. Also, wenn ich etwas schreibe, ja gut, dann überlege ich natürlich auch noch, schreibe ich jetzt ein wissenschaftliches Buch, schreibe ich einen privaten Brief, schreibe ich eine E-Mail, schreibe ich ein Gedicht vielleicht und so weiter. Je nachdem schreibe ich anders. Trotzdem aber in der Schrift gibt es mindestens so eine Standardisierung. Und im Übrigen ist es auch so, dass Nationalsprachen sich erst ab dem Zeitpunkt überhaupt entwickeln konnten, in dem es Schrift gegeben hat. Ne? Also jede Sprache ist erst ab dem Zeitpunkt, wo es Schrift gegeben hat, gleichsam stabilisiert worden. Standardisiert worden. Eben durch die schriftliche Fixierung. Später hat man dann Lexika herausgegeben, Grammatiken geschrieben und damit hat man die Sprache sozusagen stabilisiert. Sonst entwickelt sich die Sprache. Großes Beispiel in Europa, Latein. Also die Römer haben ja Europa sozusagen, ja, Imperium Romanum, also besetzt, unterworfen und kulturell auch durchdrungen. Weil natürlich immer die Sprache der Sieger ist immer die Referenzsprache. Heutzutage Englisch, natürlich. Weil nach dem Zweiten Weltkrieg eben die Amerikaner als die wichtigste Macht aufgetreten sind. Deshalb Englisch, 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 Englisch. Alle richten sich nach Englisch. Natürlich, war immer so. Immer nach der Siegermacht hat man sich orientiert. Deshalb haben alle Latein damals gelernt. Nee. Gut, was passierte nach dem Ende des Römischen Reiches? Ja, kulturell waren die Römer ja weiter gewesen als die Germanen. Das heißt, die Germanen haben eigentlich das übernommen. Nee. Finestra, Fenster, also deshalb gibt es so viele Worte, die also lateinisch sind, ne, im Deutschen auch. Ne. Und was sich dann aber ergeben hat, ist eine Vulgarisierung, so nennt man das Latein.
also Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, sind eigentlich Vulgarisierungen des Lateins. Verschiedene Vulgarisierungen. Ja. Die ab einem bestimmten Zeitpunkt, in Italien am frühesten, Dante, 14. Jahrhundert, hat man dann gesagt, ja, das ist eine richtige Sprache. Und da hat man angefangen, eine Grammatik des Italienischen, ein Wörterbuch des Italienischen und so weiter zu machen. Und dann wurde Italienisch eine Sprache. Die Franzosen haben dasselbe gemacht, die Spanier haben dasselbe gemacht, alle haben dann dasselbe gemacht. Und mit der Reformation, mit der Loslösung von der römisch-katholischen Kirche, haben alle Länder in Europa ihre eigene Sprache, also in Westeuropa, propagiert. Deutsch relativ spät. Ich meine, noch im 18. Jahrhundert wurde am preußischen Hof Französisch gesprochen. Also nicht Deutsch. Friedrich II. Hat gesagt, ja, ich spreche Französisch mit meinesgleichen, nicht? Also Latein mit den Gelehrten und Deutsch spreche ich mit meinen Dienstboten und mit meinen Pferden. So hat er gesagt. Das war so seine Ansicht über Deutsch. Also Deutsch ist so eine primitive Sprache eigentlich. So, ne? Das war vor, also vor Kant, vor Goethe, vor, ja, ne? Also vor eben dem, was man normalerweise eigentlich als Romantik bezeichnen musste. Ne? Also es gibt keine einheitliche Sprache, es sei denn, diese einheitliche Sprache wird politisch durchgesetzt. Japanisch, ne? Zum Beispiel. Also in der Meiji-Zeit hat man sozusagen neues Japanisch eigentlich von oben durchgesetzt. Ne? Also Shakai und solche viele Begriffe, die es nicht gegeben hat, wurden eingeführt, zum Beispiel. Und das wurde von oben, ne? So. Ne? Deshalb eigentlich, das ist moderner Nationalstaat. Nicht? Alle lernen dasselbe in der Schule, egal ob in Hokkaido oder in Kyushu, und dadurch ergibt sich so eine Nation eigentlich, so eine Nationalsprache, eine Nationalidentität. Aber das ist sozusagen Politik. Die Sprache ist ganz unterschiedlich. Also im Kansai anders als im Kanto und so weiter. Nicht? Also normal ist das. Nicht? Aber die einheitliche Sprache ist angewiesen auf Politik, auf einen politischen Willen, nicht? Das heißt, es hat mit Herrschaft zu tun natürlich, nicht? Und ja, auf bestimmte Medien natürlich, Schrift, also Speichermedien. Nicht? Ja, also insofern... ist es falsch, und darauf kommt es eben an in der Argumentation von Benjamin, diese Unterscheidung zu treffen zwischen primitiv und zivilisiert, nicht? Er bezeichnet das als Positivismus, nicht? Und soziologischen Mystizismus. Also primitiv und hier zivilisiert. Also am Beispiel der Zauberei. Ne? Also Zauberei ist nichts, was es nur bei den Primitiven gäbe. Sondern Zauberei in bestimmten Maßen gibt es überall. Man denke nur an Weihnachten, an Nikolaus und all diese Geschichten für die Kinder und so weiter. Oder an solche Phänomene wie Hypnose und so fort. Also es gibt durchaus, oder Massenpsychose, Hitler. Wie ist Hitler möglich gewesen? Die große Frage, ja, hier, der Film. Was macht Zyberberg in dem Film? Er macht eigentlich genau das, er versucht die Zauberei die Evidenz, die Suggestion, all das herauszuarbeiten. Das nennt er der Hitler in uns, ne, sagt er. Ne? Also das ist eigentlich das Großartige an diesem Film. Ne? Diese zu zeigen, wie ja, ganz im Prinzip gar nicht weit entfernt von der generellen Tendenz, die Benjamin etwa in dem Passagenwerk versuchte, zu zeigen, dass die Moderne die Urgeschichte zitiert. Dass also die Urgeschichte nichts Vergangenes ist, sondern immer wieder neu gleichsam herbeigeholt wird. Und das alles hängt damit zusammen, dass eben die Trennung zwischen zivilisiert und primitiv nicht möglich ist in dieser Weise. Wie man das gedacht hat am Anfang des Jahrhunderts. Im Glauben an Zivilisation, an Aufklärung, an Fortschritt und so weiter. Ne? Oder Adorno, Dialektik der Aufklärung, ist ganz genau ähnlich. Ne? Also Aufklärung schlägt in Mythos zurück. Und dafür gibt es natürlich auch Erklärungen, zum Beispiel eine andere Erklärung, ein ja auch ziemlich bekanntes Buch aus einem, Benjamin hat ihn auch gekannt, Günther Anders, eigentlich ein Schüler von Heidegger, aber dann in Amerika auch mit Adorno und Horkheimer bekannt. Später ist er zurückgekommen nach Wien und hat ein ja wichtiges Werk geschrieben, Die Antiquiertheit des Menschen. Die Antiquiertheit des Menschen. Das heißt, der Mensch, also das ist so sein großes Thema, die prometheische Scham nennt er das. Also der Mensch schafft moderne Apparaturen. Diese Apparaturen funktionieren logisch. Aber der Mensch selber, sozusagen, bleibt immer noch ein ja, fast irrationales Wesen. Das heißt, er hat Wünsche, er hat Bedürfnisse, er hat kindische Anwandlungen, er kann sich nicht von der Kindheit trennen, also Psychoanalyse ist ja genau das. Nicht? Das zeigt die Irrationalität der Motivationen, des Denkens, des Wünschens und so weiter. Und solange eben der Mensch, gleichsam Mensch, in dieser Hinsicht bleibt, wird es also Mythisches geben. Wird es sogenanntes primitives Verhalten geben? Wird es die Notwendigkeit von Symbolen von und so weiter geben? Nicht? Von Glauben geben? Nicht, ich glaube an Hitler sozusagen. Ja, in dieser Hinsicht. Er ist so ein Erlöser fast. Nicht? Und so weiter. Ja, solche Massenhysterien gab es ja. Nicht? Und das eben nicht irgendwo in Neuguinea. Ne, also oder im Amazonas, sondern in Berlin, in Nürnberg, in München, überall. Nicht? Solche Sachen. Und das ist eben genau der Punkt. Nicht? Also die Antiquiertheit des Menschen. Diese Bedürftigkeit des Menschen, dass er eigentlich immer noch ja, von seiner Kindheit nicht loskommt. Oder auch von seiner gattungsgeschichtlichen Kindheit. Das meinte ja Freud, wenn er sagte, also im Menschen ist sozusagen alles aufbewahrt. Also die Kindheit ist nicht irgendwie verschwunden, sondern sie ist in uns. Und genauso ist in uns sozusagen die Urgeschichte. Also Reaktionen der Angst zum Beispiel. Solche Dinge. Das, was man gewöhnlich halt mit Psyche dann bezeichnet. Nicht? Also all das geht darauf, dass eben diese Unterscheidung zwischen primitiv und zivilisiert, zwischen Mythos und Logos, so nicht möglich ist. So. Ne? Und das hat natürlich dann bestimmte Konsequenzen. Das hat insbesondere auch Konsequenzen für das, was dann Wortmagie oder die Magie der Sprache ausmacht. Noch ein anderer Punkt, den man vielleicht erwähnen sollte. Ja, ich mache das absichtlich, weil gegenwärtig in Amerika durchaus solche abstrusen Theorien wieder auch vertreten werden. Und zwar von zum Beispiel Evangelisten. Also bekannt ist ja Bush, der Präsident Amerikas, der noch immer Präsident Amerikas gehört, dieser also Religionsgemeinschaft an. Und da gibt es diese Vorstellung des Kreationismus. Das heißt, der Mensch ist von Gott so geschaffen, wie er ist. Also es gibt keine Evolution für diese Leute, obwohl natürlich die Wissenschaft also das lange schon bewiesen hat, seit über 100 Jahren, und es ist eigentlich kein vernünftig denkender Mensch, das bestreitet oder bestreiten kann, gleichwohl. Und in der gleichen Weise gibt es auch eine bestimmte Vorstellung des Primitiven dort. Nämlich, es wird gesagt, Gott hat die Menschen gleich sozusagen alle geschaffen, aber zum Beispiel die Schwarzen und so weiter, die sind verkommene Nachfahren dieser von Gott geschaffenen Menschen. Das heißt, sie sind praktisch selber schuld, dass sie primitiv sind, etwa. Nicht? Das ist eine heutige gefährliche Ansicht, weil sie auch teilweise mit gentheoretischen Überlegungen dann wild zusammengebracht wird. Ein Verbrecher ist durch seine Gene zum Verbrecher bestimmt. Und solche Überlegungen. Oder homosexuell ist jemand durch die Gene zum Beispiel. Und so weiter. Das erklärt alles in Amerika. Ja, er ist eben ein armes Schwein, sozusagen, sagt man dann. Und ich bin dazu auserwählt, der große George W. Bush zu sein. Also, White America zum Beispiel. Begründung oder die Frage, warum in Amerika eigentlich nur Weiße, also jetzt Obama, zum ersten Mal jemand als also Präsidentschaftskandidat, überhaupt, es gibt zum ersten Mal eine Frau und zum ersten Mal einen also Afroamerikaner, wie man korrekt sagt, ne? Als Kandidaten vielleicht. Das gab es noch nie. Ne? Also natürlich, Condoleezza Rice ist die Vorzeigefrau und Colin Powell war schon einmal Außenminister. Ne? Aber in bestimmten Maßen. Ne? Aber sonst gibt es nach wie vor so dieses christlich White America, ne? Als so Idealvorstellung. Ja, wenn Sie zum Beispiel wie hieß der? Vor einigen Jahren gab es so einen Rapper, weißen Rapper, den einzigen.
Eminem,
genau. Ja, er hat ja sehr schöne kritische Lieder so auf White America gesungen. Das war sehr spannend. Wobei natürlich der Witz ist, er war der einzige White Rapper, der Erfolg hatte. Sonst gibt es ja eigentlich nur afroamerikanische Rapper. Und so weiter. Also das sind so, ja. Also, das ist so eine Vorstellung. Also das gab es damals auch schon. Man hat gedacht, ja, die Primitiven sind sozusagen heruntergekommene. Also Gruppen, nicht? Was natürlich völliger Unsinn ist, nicht? Also verkommene Nachfahren hoher Kulturepochen zum Beispiel. Nun, Benjamin bringt die Frage jetzt dieser Wortmagie, ne, in die Richtung also der Psychologie bzw. der Psychopathologie. Nämlich bei Lévi-Brühl hieß es ja auch, dass das Identitätsbewusstsein der Primitiven eingeschränkt sei. Ne? Auch das ist natürlich eine bisschen gefährliche Ansicht, weil es natürlich, heute würde man sofort sagen, Eurozentrismus. Ne? Also Vorstellung, das Individuum ist sehr stark ausgeprägt und anderswo ist es eben nicht ausgeprägt. So, nicht in absteigenden Graden. Ne? Und dann hinzu, dass also die Stärke des Identitätsbewusstseins oder des Individuumseins zugleich auch den Rang des Kulturdaseins bestimmen würde. Nicht? Das ist wieder so eine, hätte ich fast gesagt, protestantische Ansicht. Ne? Also insbesondere in England, dann in Amerika entwickelt. Nun, was natürlich der Fall ist, und da kommen wir wieder auf solche Unterscheidungen, die ich Ihnen ja, denke ich, schon mal nahegebracht habe, also Identität, Gleichheit, Ähnlichkeit. Nicht? Was ist so diese Unterschiede? Ne? Es wird hier ein Beispiel gebracht, ein Vogel, der ausdrücklich als der gleiche an den verschiedenen Stellen bezeichnet wird. Also, das ist die Frage, kann etwas zugleich an verschiedenen Orten sein? Ne? Also, kann ein Vogel, ein ganz bestimmter Vogel, zur gleichen Zeit an verschiedenen Orten sein? Das kann eigentlich ja nur ein Geist. Oder Gott kann das. Ne? Also jedenfalls kein menschliches oder sonstiges Wesen oder Ding. Ne? Und ich meine, die wichtige Frage ist ja auch, was ist ein Ding? Das ist eine berühmte Vorlesung von Heidegger. Die Frage nach dem Ding. Ne? Was ist ein Ding? Ja, ein Ding ist etwas, das ist ein Ding. Ja, gut, das ist ein Ding, was sich unterscheidet. Ne? Also das ist der Tisch und das ist das Ding darauf. Also ich kann es sozusagen wahrnehmen. Ich kann es also unterscheiden und wahrnehmen. Ne? Ein Ding. Ein Mensch, sozusagen ein Individuum, ist jemand, den ich sozusagen unterscheiden kann. Ne? Also am deutlichsten natürlich der Name. Ne? Der Name, der Eigenname ist so wichtig. Ne? Oder auch zum Beispiel deshalb die Physiognomik, also das Gesicht zum Beispiel ist unterschieden. Ne? Also das ist einmalig, sagt man. Ne? Diesen Menschen gibt es nur einmalig. Ne? Im Gegensatz zu seriellen Sachen. Ne? Also zum Beispiel, heute kann man das wunderbar sehen, vor allem bei den jüngeren Mädchen, ne? Die Handys. Die Handys sind natürlich serielle Dinge. Das gibt es tausendmal, hunderttausendmal dasselbe Handy. Ne? Jetzt versucht jeder, sein Handy persönlich zu machen, indem er irgendwas ranhängt oder was aufklebt. Das ist mein Handy, sozusagen, das ist ganz persönliche Beziehung, wird dann entwickelt. Dazu ist Voraussetzung, dass sich dieses Handy unterscheidet von allen anderen, die eigentlich gleich sind. Ne? Man möchte es sozusagen zu ein und demselben machen. Das heißt, ihm eine eigentlich unverwechselbare Identität geben. Das, was man im Deutschen sagt, dasselbe. Also ein und dasselbe. Das ist eben Identität. Ja. Nun, man sagt, das hat Brühl gesagt, solches Bewusstsein hätten die Primitiven nicht entwickelt. Sie hätten keinen. Das ist wahrscheinlich falsch. Denn das Gegenargument ist ja klar. Wenn zum Beispiel ein Indianer im Amazonas sehr genau jeden einzelnen Baum unterscheiden kann, ne? Er weiß genau im Urwald, wo er ist. Jemand, der ist völlig verloren. Er kann sich nicht orientieren. Ne? Dagegen, er weiß ganz genau, er braucht keinen Kompass, er braucht keine Karte, er braucht gar nichts. Er kann sich orientieren, weil er die Bäume unterscheiden kann zum Beispiel, weil er also Wasser unterscheiden kann, weil er Pflanzen unterscheiden kann, ohne ihre Namen vielleicht wissenschaftlich nennen zu können, aber er kann sie unterscheiden. Das heißt, es ist wieder falsch. Die Behauptung ist wieder falsch, dass also Primitive kein Identitätsbewusstsein hätten. Möglicherweise kein reflexives Identitätsbewusstsein von sich selbst vielleicht. Nicht? Aber sie können sehr genau in ihrer Umwelt natürlich die Dinge unterscheiden. Weil sonst kann man sich nicht orientieren, sonst kann man nicht überleben. Wahrscheinlich können Tiere das auch. Sogar, natürlich. Wir wissen das. Es gibt verschiedene Navigationssysteme. Nicht? Für Fledermäuse zum Beispiel. So. Also nicht mit den Augen, man kann auch mit anderen Signalen sich orientieren. Nicht? Zum Beispiel mit anderen Sinnen. Also wiederum, das führt dahin, dass man also diese Unterscheidung nicht akzeptieren kann. Zumal Benjamin dann auch erwähnt, und das ist natürlich wiederum die Psychoanalyse, die in dieser Hinsicht ja ganz Großartiges geleistet hat, weil sie ja gerade immer wieder zeigt, dass der Mensch selber eigentlich Anführungszeichen primitiv in vielen Bereichen geblieben ist. Nicht? Dass die Zivilisierung eigentlich nur bestimmte Bereiche betrifft. Und das zeigt sich insbesondere dann in der psychoanalytischen Praxis, wenn man Träume, wenn man Psychosen und so weiter untersucht. Bei Freud zum Beispiel, Traumdeutung. Nicht? Oder die Analyse des Falls Schreber oder der Rattenmann. Also Freud hat so einige Analysen gemacht. Also auch da, nicht, wiederum ist diese Unterscheidung von primitiver Mentalität und zivilisierter Mentalität in der Weise nicht haltbar. Ja. Vielleicht beenden wir das an dieser Stelle. In der nächsten Stunde kommen wir dann ja zu diesen Fragen, die genauer noch einmal dann zurückführen, auch in einer bestimmten Weise auf Benjamins eigene Frage des Mimetischen, also in der Sprache, nämlich das Verhältnis von Hand und Zunge. Und das ist sehr spannend, ne? Wie Hand und Zunge in Bezug auf die Sprache zusammengehen. Nämlich über Zeigen und Nennen. Ne? Zeigen und Nennen als zwei sozusagen Grundrichtungen des sprachlichen Handelns. Nicht?